Und zwar konnte man es zum damaligen Zeitpunkt studieren. Und die Information habe ich mit 14 Jahren mir eingeholt. Da habe ich mit der Schreibmaschine, manchmal ist das vielleicht noch ein Begriff, einen Brief geschrieben und den habe ich ans ZDF sowie an die ARD damals geschickt. Das waren die einzigsten Fernsehanstalten, die es gab. Und habe gesagt, was muss ich machen, damit ich Kameramann werde? Und dann stand auf dem Gelände ein 110er in Weiß mit Originalbereifung. Und das war eigentlich so ein, wie ich ihn immer haben wollte. Also in Weiß klassisch, damals irgendwie angetriggert durch Daktari, auch wenn das kein 110er TD5 war. Aber ich wollte immer so einen blöden Land Rover haben. So, und das hatte ich immer im Kopf. Und dann dachte ich, boah, ey, ja, guckst du dir mal an, was willst du dafür haben? Und dann sind wir uns da einig geworden. Und so bin ich dann 2013 Besitzer eines 2007ers TD5 in Weiß geworden. Ich habe gesagt, was brauchen die Leute denn eigentlich wirklich, um Spaß auf dem Wasser zu haben? Und so ist die Idee zu der Marke Paddelbrett. Das hatte diese Marke Paddelbrett hatte ich schon lange im Kopf, aber ich habe mich dazu entschieden, meine eigene Marke zu gründen. Und nur mit einem Produkt, und das war 2016, und da war es für mich wichtig, dass du, wenn du mein Produkt kaufst, sofort aufs Wasser gehen kannst und paddeln kannst.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Landy und Leute-Fans. Heute begrüße ich speziell alle Outdoor- und Wassersportbegeisterten, aber wie immer auch euch, die Offroad- und Vanlife-Community, zu unserer 25. Jubiläumsausgabe meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landratte. Ja, 25 Mal haben wir uns nun schon am Laberfeuer getroffen und den Geschichten beziehungsweise oft den Lebensgeschichten meiner Gästinnen gelauscht. Mein heutiger Gast ist Christoph Krahl aus Bad Oeynhausen an der Weser. Christoph hat vor circa 10 Jahren nach diversen Zwischenstationen beziehungsweise Richtungswechseln seine eigene Agentur, das Display and Packaging Lab, mit seinen Initialen CK als Logo gegründet. Jeder von uns kennt diese kleinen bunten Pappregale auf und vor den Kassentheken, zum Beispiel einer Tankstelle, die unsere Blicke einfangen und uns zum Beispiel einen neuen Schokoriegel schmackhaft machen sollen. Diesen kreativen Prozess zu einem solchen Aufsteller, einem solchen Display begleitet und gestaltet Christoph mit seinen Kunden in erster Linie. In zweiter Linie schlägt sein Herz fürs Stand-up-Paddeln oder besser fürs Paddelbrett und dem damit verbundenen Spaß auf dem Wasser. Wie man mit viel Enthusiasmus mehrere Unternehmen gründen und gleichzeitig leiten kann, hat er mir in unserem heutigen Lagerfeuergespräch klargemacht. Ich hoffe, dass die Begeisterung fürs stehende Paddeln spätestens heute auch auf euch überspringt. Ganz nach Christophs Lebensmotto: Stand up and explore. Aber dazu setzen wir uns jetzt erst einmal alle hin und machen es uns am heutigen Laberfeuer bequem und genießen den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen viel Spaß dabei. Ja, guten Morgen, guten Tag, liebe Landy-Fans, liebe Vanlifer, Offroad-Freunde und vor allen Dingen heute auch Outdoor-Community. Ich begrüße euch zum heutigen Podcast, denn ich habe hier einen speziellen Gast, den Christoph Krahl, den ich auch zunächst erstmal gerne begrüßen möchte. Hallo Christoph.
Hallo Rainer, schön, dass wir uns heute Morgen einmal connecten.
Vor allen Dingen, du bevorzugst ja durchaus den Begriff Ahoi, ne?
Ja, das stimmt.
Damit wir schon mal so ein bisschen aufs Thema lenken können.
Ah, genau. Ja, es ist, also Ahoi ist ja Wasserthema. Ich bin zwar keine reine, ich weiß gar nicht, Nordlicht, aber ja, Ahoi ist ganz wassersportaffin auf jeden
Genau.
Fall.
Christoph Krahl ist der Chef und Gründer, Erfinder und wie auch immer von Paddelbrett, von dem SUP. Sagst du eigentlich SUP oder SUP?
Ich sage SUP.
Ah, okay.
Also SUP, also in eigentlich ja der Marke entsprechend das Paddelbrett.
Genau, Paddelbrett.
Also
Ja.
SUP oder SUP steht ja für Stand-Up Paddleboard
Ja.
und Steh-Paddelbrett und daraus habe ich einfach das Paddelbrett gemacht.
Genau. Wir haben auch eins, wir nennen das immer unser Paddel. Einfach so. Unser Paddel, das ist dann, unser Paddel muss raus, unser Paddel muss verpackt werden, ne, und so weiter. Oder ich gehe mal paddeln. Das ist bei uns so.
Genau, das ist
Das.
aber schwierig. Das habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr, 2023 im Sommer in Schweden erlebt, dass mich ganz viel darauf angesprochen haben, ob ich auch Paddle mache.
Ja.
Die Schweden. Und
Ja.
ich so, ja, Stand-up-Paddling. Und dann sagt der Schwede, nein, nein, nicht Stand-up-Paddling, Paddling. Und Paddling ist eine neue Trendsportart, die wächst gerade so in Deutschland. Das ist eine Kombination aus Tennis und Squash. Da gibt es eigene Paddle Courts. Das ist ganz einfach. Und darum, sobald die Paddle sehen, und das schreibt sich genau so, denken die, ah, der spielt eine Schlägersportart.
Ah, okay. Alles klar. Also müssen wir uns da ein bisschen einschränken. Aber SUP, ich glaube, das ist, glaube ich, auch so der gängigste Begriff, ja. Aber SUP habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Gut,
Absolut.
aber wir fangen gerne mal am Anfang an, heißt am Anfang deines Lebens, ja. Wo bist du denn aufgewachsen? Was hast du denn so als erstes gelernt? Hast du mal studiert oder wie kommen wir dann dir da mal ein bisschen näher?
Genau, also ich bin ein reiner Autodidakt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin in Ostwestfalen, sprich Bad Oeynhausen Umgebung geboren, bin da groß geworden, sehr ländlich groß geworden. Und ich, im Gegensatz zu vielen meiner Freunde, wollte dieses schöne Fleckchen Erde nie verlassen. Und bin praktisch in Ostwestfalen Bad Oeynhausen geboren und bin da immer noch ansässig und werde da, glaube ich, auch bis zu meinem Lebensende vor Ort bleiben.
Okay, ja, tolle Einstellung. Und dann Autodidakt heißt.
Also ich habe ganz normal die Realschule besucht. Da hatte ich immer noch die Vision in meinem Leben, ich möchte große Filme drehen, war schon immer sehr fotoaffin, wollte fotografieren, habe viel fotografiert, habe in dem Bereich auch immer neben der Schule gearbeitet und habe dann praktisch mich zur weiterführenden Schule gegangen, habe dort mein Fachabitur gemacht mit einer Berufsausbildung. Das ist die einzige Ausbildung, die ich besitze, zum gestaltungstechnischen Assistenten. Das heißt, man lernt vom Gardinennähen bis zum Videoschnitt alles, aber nichts richtig. So, also über Schweißen, über Holzverarbeitung,
Nee, oder?
Grafik. Doch, doch, das ist so. Das ist gestaltungstechnischer Assistent. Mittlerweile ist das nochmal in digitale Medien und
Ah ja, klar.
klassische Medien unterteilt. Aber damals war das alles eins. Also bei uns gab es damals auch noch kein Internet. Da gab es die ersten Computer und wir waren total begeistert, dass man auf einmal auf dem Computer schreiben konnte und das sogar drucken konnte. Und dann hatten wir aber so Sachen wie Produktdesign, da mussten wir Parfümflakons klassisch modellieren, ohne Computerhilfe, ohne 3D-Animation, alles mit der Hand erst skizzieren und dann nachher ein 1:1-Modell machen und alles selber anpinseln. So, das war mein Werdegang, immer noch mit dem damaligen Ziel, ich möchte das Fachabitur haben und dann Kameramann studieren. Und zwar konnte man es zum damaligen Zeitpunkt studieren. Und die Information habe ich mit 14 Jahren mir eingeholt. Da habe ich mit der Schreibmaschine, manch einem ist das vielleicht noch ein Begriff, einen Brief geschrieben und den habe ich ans ZDF sowie an die ARD damals geschickt. Das waren die einzigsten Fernsehanstalten, die es gab. Und gesagt, was muss ich machen, damit ich Kameramann werde? Und so ist das praktisch entstanden. Die haben mir auch beide geantwortet und gesagt, du musst das und das machen und dann kannst du den Weg gehen oder den Weg gehen. Ja, und durch den einen Weg bin ich gegangen und habe dann nach dem Fachabitur auch als Fotoassistent in einem größeren Fotostudio, Werbefotografie, hier in der Region gearbeitet. Bei uns sitzt die Möbelindustrie, dadurch gab es ja auch einiges an Fotostudios und habe dann da ein bisschen gearbeitet, gejobbt, Erfahrung gesammelt, gelernt. Und habe mich dann nach 1,5 Jahren dazu entschieden, doch nicht in die Fotografie weiter einzutauchen und oder Kameramann zu werden, weil der Markt war zu dem Zeitpunkt hier vor Ort sehr voll und vielleicht hatte ich auch zu viel andere Flausen im Kopf, weil ich auch mit 2,16, nee, mit 16 Jahren, das war nicht 2,16, das ist Quatsch, mit 16 Jahren das oder den Snowboard-Sport für mich entdeckt ha habe. Heutzutage ist Snowboardfahren neben Skifahren total gängig. Ich war Skifahrer oder seit meinem 4. Lebensjahr bis zu meinem 14. Lebensjahr. Da habe ich ein Jahr ausgesetzt und da habe ich irgendwann so ein Brett gesehen, wo man wie auf einem Surfbrett ja, über Schnee fahren kann. Und da war ich total fasziniert von. Ich dann ein bisschen recherchiert. Damals gab es auch kein Internet, kein gar nichts. Zeitschriften gab es, Telefonnummern. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Leuten, die in diesem Bereich unterwegs waren, ausgetauscht, weil wir vor Ort in Österreich waren im Skiurlaub. Und dann habe ich angefangen, mein erstes Snowboard selber zu bauen. und habe mir eine Form gebaut, habe mir Kanten aus Frankreich schicken lassen. Die ersten Snowboard-Bindungen von Burton waren damals in Frankreich erhältlich. Ich mir eine Burton-Bindung schicken lassen. Dann einen Bergschuh, also einen richtigen klassischen Wanderstiefel, in einem Trekking- und Outdoor-Laden gekauft. Das war mein Snowboard-Boot. Und so habe ich dann die ersten Versuche auf meinen ja, selbstgebauten Brettern hier vor Ort gemacht. Danke nochmal an meine Mutter, die mich immer unterstützt hat und mit mir überall dahin gefahren ist, wo Schnee lag und mich da ausgesetzt hat. Und ich konnte dann wild durch den Wald fahren für mich alleine. Und das hat dann eigentlich so mitgebracht, dass ich neben meinem, ja, meiner beruflichen Perspektive, wo geht's hin? Ich wusste selber nicht genau. Ziemlich aktiv im Snowboard-Bereich war, wurde dann als Nordlicht auch mal so ein, zwei Jahre gesponsert von Snowboard-Marken, weil ich mich in dieser ja, heranwachsenden Szene ziemlich viel bewegt habe. Was ganz interessant ist, mit 18 Jahren war ich ungefähr 5 bis 6 Wochen im Jahr in den Bergen Snowboard fahren. Hatte zwar keine Kohle, aber irgendwie hat es geklappt. Heutzutage mit 50, 51 Jahren bist du vielleicht monetär ein bisschen anders aufgestellt, hast aber keine Zeit mehr, 5, 6 Wochen in den Bergen Snowboard zu fahren. Irgendwie ist das ein bisschen spooky. So.
Ja gut, das ist der
Finde
Lauf
ich.
der Dinge, ne?
Ja, genau.
Gibt's ja in allen
Da
möglichen.
frage ich
Aber
mich immer noch, wie ich das
interessant.
anders lösen könnte.
Ja,
Aber
interessant.
keine Ahnung. Also, das war wirklich ganz spannend.
Okay, aber du hast nur für dich Boards gebaut, nicht schon.
Genau, ich habe nur für mich Boards gebaut, habe dann hier in Ostwestfalen den ersten Snowboard-Club gegründet, weil ich dachte, ich wollte so die Community zusammenbringen. Und ja, dann wuchs das ja auch. Das ging so Anfang der 90er, fing das wirklich an, dass der erste Hype Snowboarden kam. Zu dem Zeitpunkt war Snowboardfahren noch in vielen Skigebieten verboten. Also wirklich, es gab Schilder,
Echt?
Snowboardverbot in Liften, ganz klar. So, dann kam in dieser Snowboard-Bronze, also in der Snowboard-Welt, diese interne Spaltung zwischen Freestylern, die kamen so alle aus dem Skateboard-Bereich, Skate-and-Destroy-Mentalität und wir sind die coolsten, indem wir was kaputt machen. Und dann
Ja.
gab es eben die Racer, die waren so ein bisschen poppermäßig unterwegs und ich habe mich immer gefragt, ey, warum muss man immer alles irgendwie in Gruppen teilen? Es geht darum, Spaß im Draußen zu haben und auf dem Schnee und es gemeinsam
Richtig.
zu nutzen. Und das hat aber so ein bisschen den Boom erst blockiert. Das wurde dann durch die Skigebiete damals auch reguliert. Und dann hat man aber gemerkt, ohne die Snowboardfahrer ist es auch nicht gut. Und so wurde das Ganze nochmal natürlich auch durch die ganzen, durch neue Hersteller, durch die, ja, wie heißt das, Ski-Resorts Gebiete, genau, so heißt es ja, wurde das natürlich nochmal ein bisschen gepusht, weil dann wurden natürlich auch spezielle Lifte für Snowboarder nur gebaut, Pisten und irgendwann ist das so in die Normalität übergegangen und
Ja,
Snowboardfahren
klar.
ist heutzutage ja nicht mehr wegzudenken eigentlich.
Nee. Und heute fahren ja alle kreuz und quer, oder? Die ist ja.
Richtig, genau. Und damals war das einfach noch so eine kleine Community. Dadurch habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt. Man hat sich im Sommer auf dem Gletscher getroffen. Man war im Stubaital zelten, ist im Sommer auf dem Gletscher gefahren. Heute würden alle sagen, wow, all das Umwelt, wie auch immer. Das Thema war damals nicht da, gibt es heute aber auch noch. Ja, wir hatten aber Spaß, hatten eine gute Community und haben uns ausgetauscht. Und zu vielen habe ich 30 Jahre später immer noch Kontakt. Das war eine gute Zeit. Ja, aber
Das glaube
trotz
ich.
alledem fand das was für meine Eltern natürlich nicht so toll, dass der Junge so viel Snowboard fährt und gar nicht weiß, was alle anderen werden, irgendwie studieren, bekommen ein Diplom, machen ihre Ausbildung fertig und der Junge hat immer noch nichts in der Tasche. Und dann habe ich eine Saison als Snowboardlehrer gearbeitet für ein Reiseunternehmen. War eine tolle Zeit, will ich auch nicht missen, sehr partyreich. Aber dadurch, nach einer Saison habe ich auch gemerkt, es soll es nicht auf Dauer sein, weil
Wenn die
dann
Leber schon zwickt, sollte
genau,
man langsam
genau.
aufhören.
Also möchte ich nicht missen, aber habe da an einigen Fallbeispielen auch gesehen, die sind während ihres Studiums da hängen geblieben, dass das nicht unbedingt gut ist für Körper und Geist. So. Und ja, wie geht's weiter? Dann habe ich so eine Zeit lang als Fotoassistent gearbeitet, hier auch in der Region, habe also Fotografen assistiert. Damals gab es noch keine Digitalkameras. Da musstest du Vorabschüsse machen von Werbeaufnahmen mit Polaroids. Wenn du dann die ersten Fotos schießen wolltest, hast du Diafilme belichtet, die mussten entwickelt werden. Und dadurch war dieses ganze Thema Fotografie viel komplexer. Und du hattest viel mehr Zeit auch für solche Sachen.
Ja klar,
Und
ja.
Dann war ich da unterwegs und immer wieder stellte sich bei mir die Frage, ja, was willst du eigentlich in Zukunft machen? So, also so wirklich einen Beruf lernen. Ja, was macht, wozu das? Ich kann mich immer schon für sehr viele Sachen begeistern und das ist auf der einen Seite die Krux gewesen, aber auch bis dato immer noch der Antrieb.
Ja, wie alt warst du da?
Ach so, da zwischen 18 und 21, würde ich mal
Ja,
so
die Zeit.
sagen, irgendwie so
Ja,
in
klar.
diesem so Bereich. Und da all viele aus dem, für meine Eltern natürlich klassisch konservativ, ich aber auch klassisch konservativ erzogen, selber auch für mich super schwierig, wie finde ich meinen Weg? Alle anderen gehen das, soll ich den Weg wie die anderen gehen oder mache ich meinen eigenen Weg? Und da habe ich mich irgendwie so im Nachgang dann doch für meinen eigenen Weg entschieden, habe mal so ein paar Partys organisiert, habe unter anderem für einen Freundeskreis, weil ich ja viel Zeit hatte, weil ich ja nicht jeden Tag verbucht war als Fotoassi, eine Gummiboot-Rallye organisiert,
Auf
wie
der
eine
Weser, oder
Autorallye
wie?
auf der Weser, genau, auf der
Okay.
Weser. So,
Ja.
ein Jahr Anmeldung im Vorfeld, Teams mussten sich zusammenstellen und die durften dann ihr eigenes Gefährt bauen und dann gab es einen festen Termin, wann wir starten, da mussten alle Gefährte, Flöße, Gummiboot, Variationen, alle zusammengepackt werden, die wurden mit dem LKW zum Startpunkt gebracht und dann hatte ich so eine Tour mit Anlegestellen oder Anlegepunkten ausgearbeitet, wo die Leute dann anlegen mussten und irgendwelche Aufgaben erledigen müssen, also wie bei einer Autorallye sozusagen, nur eben auf der Weser.
Ja,
Mit
klasse.
einem Zwischenstopp, da gab es dann abends eine große Party, dann, das waren insgesamt 80 Leute, die dabei waren. Ja, und so habe ich einfach meine Zeit genutzt, um anderen Leuten Spaß zu bringen und mir selber auch so irgendwie. Und das
Gab
war, da
es auch
gab's
Einnahmen oder ist das so 0 auf 0
nee,
ausgegangen?
hatte null monetären Background. Also
Ach
da
so.
ging's, die Partys, die wir gemacht haben damals hier, da wollten wir schon ein bisschen unsere Urlaube im Schnee mitfinanzieren, aber das war eine reine
Just
Goodwill-Aktion, weil es mir
for
einfach
fun.
Spaß, genau,
Schön,
just for fun.
klasse.
Ja, also und dann bin ich durch Zufall eines Morgens habe ich Zeitung gelesen und da gab es auch ziemlich viele Stellenanzeigen in der Zeitung und dann stand da auf einmal Mustermacher gesucht. Kreative Ideen realisieren. Und ich so, hä, was ist denn Mustermacher? Und dann, ja, kreativ, ich fühlte mich so ein bisschen kreativ, weil ich ja auch durch diese schulische Ausbildung immer dieses
Ja, klar,
Fotografieren,
ja.
Zeichnen, Machen, da dachte ich, ja, das hört sich ja interessant an, ruf doch da mal an, was das ist. Ich da angerufen, habe gefragt, ich interessiere mich für Stellenausschreibung hier, Mustermacher, was ist denn das überhaupt? Und dann haben die mir das am Telefon erklärt und dann habe ich gesagt, ach, das würde ich mir gern genauer angucken. Ich komme mal vorbei. Jo, dann bin ich da vorbeigefahren, dann haben wir gesprochen. Dann komme ich auf einmal in einen Raum, der wird mir gezeigt, wo ganz viele Aufsteller stehen aus Pappe. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber nicht wirklich, konnte ich gar nicht zuordnen. Und diese Pappaufsteller nennt man, oder nannte man damals auch wie heute Displays oder verkaufsfördernde Aufsteller rund um den Point of Sale. So. Und dann habe ich gesagt, also ich habe überhaupt gar keine Qualifikation vorzuweisen in dem Bereich. Das Beste ist, Sie stellen mir einfach mal eine Aufgabe, dann können Sie entscheiden und ich entscheiden, ja, ob es mir Spaß macht und ob Sie da einen Ansatz sehen, also die Geschäftsführung oder damalige, ja, doch, das war der Geschäftsführer, ob ich Potenzial hätte, da weiter einzusteigen. Ja, und dann haben wir es auch so gemacht. Da habe ich mich zu Hause hingesetzt, Cuttermesser, habe ich ein bisschen Pappe gekriegt, eine Aufgabe gekriegt und sollte ein Display bauen. Und dann zeichnet man das auf Pappe, damals noch mit Dreieck und Lineal
Ja.
und Bleistift. Und dann hatte man so ein klassisches Cuttermesser und musste das alles per Hand ausschneiden. Und es geht ja darum, ein Objekt zu schaffen. Also die Idee wächst im Kopf, dreidimensional. Und dann musst du praktisch von der Dreidimensionalität auf die Zweidimensionalität, diese Abwicklung, so nennt man das, so umsetzen, um die dann im Endeffekt wieder auszuschneiden, damit du nachher das fertige 3D-Objekt da stehen hast. Und während dieses Bewerbungsprozesses, sage ich jetzt einfach mal, habe ich festgestellt, dass ich diese Gabe habe, kreativ, konstruktiv denken zu können in der dritten Dimension. So, und ja, das ist total spannend, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurzer Sinn, lange Rede, weiß gar nicht, wie das
Alles gut.
heißt jetzt. Ja, die haben mich genommen. Ich habe gesagt, ich mache das auch. Ich hatte zum ersten Mal einen regulären Job, wo ich jeden Monat Entgelt erhalten habe für meine Tätigkeit. Fand ich auch ganz angenehm. Habe dann auch einen sehr guten Lehrmeister gehabt, der mich in diese Thematik dann auch weiter reingebracht hat. Und nach einem Jahr merkte ich aber, ach, ist ja alles schön und gut, aber dein Vorgesetzter, nervt dich schon ein bisschen irgendwie so. Also da lief ich nicht so ganz konform. Und oder er sprach nicht so meinen Vorstellungen, wie man das auch, ich vielleicht auch nicht sein, was auch immer. Ich habe mich dann ziemlich oder kurzfristig mit dem überworfen, habe gesagt, wissen Sie was? Ich kündige einfach. Es ist einfach, was man machen kann. Und dann dachte ich so, okay, kündigst du ja, okay, gekündigt. Und ja, dann meine Eltern natürlich, ich irgendwie 22, 23, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Oh, was macht der Junge? Jetzt kündigt der auch noch. Ja, habe ich gesagt, ach, ihr wollt doch immer, dass ich studieren gehe, dann gehe ich jetzt studieren. So, hatte ja immer noch meinen Job nebenbei, so als Fotoassistent, dadurch konnte ich mich immer noch ein bisschen finanzieren und sowas. Und dann dachte ich, ach komm, Innenarchitektur fandst du schon immer spannend. Ja, gehst du mal oder bewirbst dich mal an der FH für Innenarchitektur, Fachhochschule in Detmold für Innenarchitektur. Das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann da eingeschrieben, habe dann da angefangen und fand das auch alles ganz spannend. Leider Gottes bin ich auch jemand, der viele Sachen hinterfragt, was für meinen Job teilweise gut ist. Aber für das klassische Lernen im Schulsystem vielleicht nicht so gut ist und war. So. So. Dadurch habe ich dann ein bisschen angefangen mit im zweiten Semester mit den Professoren zu diskutieren, weil es gab viele meiner Mitstudentinnen und Studentinnen, die kamen aus der Schule direkt. Für die war der Professor oder wer auch immer, der Dozent war ein Lehrer. Ich habe aber gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber warum muss denn das so sein? Das kann man auch anders machen. Ja, dann habe ich also mehr schlecht als recht da studiert und habe dann parallel aber für mich schon irgendwie einen neuen Plan versucht zu erstellen. Dachte, hatte ich einen Bericht im Fernsehen gesehen von einer tollen Werbeagentur in Hamburg und da dachte ich, bewirbst du dich doch da mal. Vielleicht ist das was für dich.
Ja.
Habe ich mich da beworben mit einem außergewöhnlichen,
War wieder ein Jahr rum, oder wie?
ja, nee, so ungefähr, zwei Semester mit Semesterferien. So.
Okay, klasse.
Und habe dann so ein Bewerbungspaket gemacht, wo ich so das, was ich so grafisch gelernt habe, damals gab es auch schon Computer und ich hatte selber einen Computer mit Grafiksoftware damals und fand das immer total spannend, selber irgendwie so ja, visuelle Konzepte zu erstellen und auch noch zu fotografieren. Und dann habe ich denen eben so ein Paket meines Tun und Machens geschickt und habe mich dafür ein Volontariat beworben. Also jetzt ohne eine Stellenausschreibung oder sowas. Und das fanden die, glaube ich, ganz spannend. Und hatten mich dann auch zurückgerufen oder angerufen und gesagt, ja doch, komm doch mal vorbei, lernen wir uns persönlich kennen. Jo, ich dann vorbei nach Hamburg, wir ein bisschen gequatscht. Und das war dann eben so, ja, Mitte der 90er, würde ich sagen. Weil diese Zeit, da war ja der Boom der Werbeagenturen und wir sind alle total hip und gehen alle in eine Kneipe abends, auch noch nach der Arbeit, weil wir sind ja alles Freunde. Und das fand ich schon ein bisschen befremdlich, weil ich hatte meine Freunde und mag Menschen, aber dass wir jetzt so das ganze Leben immer zusammen verbringen, fand ich jetzt nicht so spannend. So. Und ja, dann haben die mir auch ein Volontariat angeboten mit einer Perspektive auf eine Festanstellung. Und dann kam ich glücklich nach Hause gefahren, dachte, okay, jetzt gehst du nach Hamburg, verlässt mal dein geliebtes Bad Oeynhausen und brichst jetzt auf in die große, weite Welt. Und dann kam aber zwei Dinge dazwischen, oder eher nee, ein Ding erst, die Liebe. Ich war vorher immer sehr autonom unterwegs, sag ich mal
Ja.
so, und frei und autonom.
Ja.
Und dann habe ich doch mein Herz irgendwie verschenkt und dachte, ach, man ist ja doch gar nicht so schlecht, vielleicht mal langfristig ja eine Zweisamkeit zu leben. Und das passt natürlich gar nicht mit meiner Planung Hamburg. Ich gehe jetzt nach Hamburg. Und wie der Zufall dann wollte, rief mich dann die Geschäftsleitung des Unternehmens an, bei dem ich bis vor circa einem Jahr gearbeitet hatte, sprich in dieser Displayentwicklung und Konstruktion, und sagte, ja, wir wissen ja, dass sie ein paar Auseinandersetzungen mit dem Geschäftsführer hatten, aber wir wollen jetzt ein bisschen uns modernisieren. Wir wollen per Software, also CAD-Software, konstruieren und haben dann ein Ausgabegerät, ein Flachbettplotter. Also sprich, man muss die Pappe nicht mehr per Hand schneiden mit dem Cutter, sondern es ist ein großer Tisch. Da sind Messer drauf, die werden über den Computer angesteuert und dann schneiden die das aus, was du konstruiert hast. Mit Ritzern, Schneidlinien, Falzen, also Nutlinien und sowas. Und da war mein Lehrmeister damals ein bisschen zu, ich sage jetzt einfach schon mal zu alt für, sich da total alleine reinzufuchsen, und dann kamen die auf mich, weil den Job, den ich ausübe, da gibt es vielleicht bundesweit oder gab es damals, heutzutage weiß ich nicht, wie viele das sind, aber damals so 300 Leute, die das gemacht haben,
Ah,
vielleicht.
okay,
Und das
ja.
war, die waren sehr begehrt. Und
Ja.
das ist auch kein Lehrberuf als solches. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können ja noch mal sprechen, obwohl ich eigentlich schon ein Jobangebot in Hamburg habe. Und ja, dann haben wir uns nochmal verabredet zum Sprechen, persönlich sprechen. Die Unternehmensleitung hat mir dann auch ein wirklich gutes Angebot gemacht, und ich dachte, okay, jetzt mal Frage. Rational, emotional, du bist verliebt, du willst hier bleiben, hast ein super Angebot, du findest deine Heimat auch nicht so blöd, also Ostwestfalen, Bad Oeynhausen, warum sollst du nur nach Hamburg gehen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, doch. Also dieses Volontariat in der Agentur in Hamburg nicht anzugehen und anzunehmen, sondern wieder back to the roots, und du bleibst in deinem schönen, verschlafenen Ostwestfalen. So. Und so fing das Leben an, das ist jetzt über 25 Jahre her, dass ich praktisch in diese Display- und Verpackungswelt eingestiegen bin. Hatte immer schon das Glück, dass ich mir ja, dadurch, dass ich mir für nichts zu schade war in einem Unternehmen, ich habe auch mal das Lager gefegt und aufgeräumt, habe aber auch versucht, neue Kunden zu akquirieren, war eigentlich ja nur in der Verpackungsentwicklung unterwegs, habe es dann aber geschafft, in die Verpackungsberatung, Kundenakquise, Konstruktion, ja, mich hochzu oder einzuarbeiten, sagen wir es mal so, hochzuarbeiten. Wir waren immer kleine Betriebe, und ich hatte immer sehr viel Freiräume durch mein, ich glaube, von Haus aus, meine Eltern waren auch mal oder Nebengewerbstreibende. Irgendwie hatte ich schon immer so einen Draht dazu, unternehmerisch zu denken. So, aber nicht jetzt im großen, ich will ein riesengroßes Unternehmen haben, oder ich will einfach nur, ich weiß, ich muss akquirieren, in Kontakt treten, um meine Leistungen an den Mann zu bringen und danach ja Geld zu generieren, damit man einfach leben kann. Und ich war jetzt nicht der typische Arbeitnehmer, sagen wir es mal so. So, für manche schwieriger, für manche einfacher, aber dadurch habe ich mir so eine Stellung erarbeitet, die man nicht definieren konnte. Ich hatte aber dadurch sehr viel Freiräume, egal wo ich gearbeitet hatte. Und das habe ich dann bis in unterschiedlichen Unternehmen, hier in der Region auch, bis 2012 gemacht. Und dann habe ich mich praktisch in diesem Segment Verpackungs-, Display-Entwicklung und Beratung selbstständig gemacht.
Ah ja,
Und das
okay.
war für mich ein sehr schwieriger Schritt, weil, obwohl das jetzt eigentlich wenige glauben können, aber ich bin total konventionell und konservativ erzogen worden, mit einem riesengroßen Sicherheitsdenken. Was ist in 10 Jahren, 15 Jahren? Denk an deine Sicherheit. Und das war auch dieser Kampf, den ich mein Leben lang geführt habe, aber auch noch führe. Was ist denn der richtige Weg? Sicherheit, wie kriegt man die? Und ich habe aber gelernt, 2012 durch den Schritt in meine Selbstständigkeit. Ich habe dann mittlerweile, aber war ich auch schon in einer neuen Beziehung. Wir hatten uns bewusst gegen Kinder entschieden. Ich und meine Frau, damalige Freundin, jetzige Frau, und konnte dadurch einen Teil ja, der Verantwortung, die auf dem Familienvater, dem Mann, wie auch immer liegen, konnte ich einfach von mir ablegen, weil ich wusste, meine Frau ist versorgt, die hat selber einen guten Job, ist im Personalwesen unterwegs. Ich bin immer nur für mich alleine verantwortlich. Und dadurch konnte ich auch immer meine Flausen im Kopf durchleben und ausleben. So. Und das war dann praktisch begleitend Zu der Nummer 212, 213 habe ich mich da intensiv auch mit auseinandergesetzt, mit Themen, wie kannst du dein Mindset ein bisschen ändern in Bezug auf Ängste, Zukunftsangst und sowas. Das hat ganz gut geklappt und dann hatte ich das Glück, dass viele meiner Ex-Kunden, die ich in der Displaywelt hatte, weiterhin mit mir zusammenarbeiten wollten, weil ich unter anderem auch produziert habe. Ich
Ja,
habe aber nicht
klar.
selber produziert, sondern ich habe immer in Unternehmen gearbeitet, die nur Teilproduktion hatten oder die viele Komponenten, die zu dem Produkt beigetragen haben, dazugekauft haben. Und so hatte ich natürlich auch mein riesengroßes, über Jahre aufgebautes Zulieferernetzwerk hier in der Region, auf das ich zugreifen konnte.
Klasse, ja, super.
Und ja, das hat einfach gut geklappt, sagen wir es mal einfach so. So. Und meine Ansprüche waren aber auch nicht so hoch. Also von daher, mein Leben sollte nicht nur aus Arbeit bestehen. Mir war immer wichtig, und das habe ich, dass ich, das war mir ziemlich früh schon bewusst, mit 16, 17, glaube ich. Ich möchte beruflich das machen, was mir Spaß macht. Weil wenn ich das mache, bin ich da auch erfolgreich, weil niemand macht Sachen, die einen immer nur frustrieren, gerne und dann über einen langen Zeitraum. Mir ist immer wichtig gewesen, ich muss Lust haben zu dem, was ich mache. Und bei mir stand nie der monetäre Erfolg oder das Ansehen in der Gesellschaft im Vordergrund. Also ich wollte schon immer so ein bisschen eher dagegen als, ja, ich laufe jetzt einfach mal mit. So.
Und dadurch hast du durch dieses Nachdenken und auch Abwägen und wie auch immer die Sicherheit darin gefunden, dass du dich eben auf dich selber verlassen kannst, oder?
Genau.
Na,
Ich kann
so
mich auf mich
klasse.
selber verlassen. Ich weiß, also ich alleine komme immer durch. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, ist es auch so, dass ich sagen muss, dass mir das auch viele Freiheiten gegeben hat und dass ich es ja auch jetzt bis zu meinem 51. Lebensjahr geschafft habe, irgendwie mit meinem Weg durchzukommen. So, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
Klasse. Du, pass mal auf, kannst du uns, den Hörern, auch mal so ein kleines Beispiel nennen? Was heißt denn jetzt so ein Auftrag, Verpackungsindustrie, Verpackung, Display?
Also ich bin da mittlerweile auch viel beratend unterwegs. Also sag mal, es gibt mehrere Kundenprofile. Es gibt große Unternehmen, die produzieren selbst im Luxusgüterbereich, die auf mich zukommen und sagen, wir wollen unser Luxusgut auf der Ladentheke präsentieren. Und wir haben eine Aktion und dann kommen die mit ihren Produkten an, die sich neu ausgedacht haben. Das sind unterschiedliche Produkte und bau uns dafür doch mal bitte eine Verkaufspräsentationseinheit, sprich ein Display. Also im normalen Jargon so ein Display. Was wir am Point of Sale, also ist der Punkt des Abverkaufs sozusagen, platzieren können. Das sind dann oft Ladenlokale oder gerade im Thekenbereich auch, ob es Drogerien sind, ob es Tankstellen sind. Dann kriege ich die Produkte und dann gibt es ein Konzept oder eine Marketingstrategie, eine Kampagne von einer Agentur und die haben vielleicht gewisse Formvorgaben und ich muss dann einfach schauen, dass ich möglichst viel Produkte, also die Produktanzahl und Größe und Form ist mir vorgegeben in dem Fall, dass ich die Wunschmengen auf möglichst geringer Stellfläche möglichst repräsentativ platziere und außergewöhnlich, weil jeder möchte natürlich anders mit seiner Marke erscheinen oder sein Produkt anders bewerben. Und dann fange ich an, Ideen zu generieren, meistens als Skizze oder als 3D-Visualisierung. Dann entscheidet der Kunde, ja, das gefällt mir. Und dann fange ich an zu konstruieren. Und ich muss natürlich auch immer so konstruieren, dass es natürlich auch im Kostenrahmen bleibt. So,
Ja,
das ist wiederum ab
Herstellbarkeit und im Kostenraum, ja.
Herstellbarkeit und Kosten, das ist einfach das Ding. Und ja, dann überlegst du, kannst du Sachen zum Stecken lösen, weil ich muss aus einem zweidimensionalen Objekt, da sind mir die Größen, die Grundbasisgrößen vorgegeben durch die Papierformate, damit es in den Kostenrahmen wiederum nicht sprengt. Also da fließen ganz viele Faktoren ein. Umsetzung, Machbarkeit, der Kunde sagt mir, ich möchte das Display aufgerichtet haben, ich möchte es flachliegend haben, sprich, dass der Außendienst, der nachher mit seinen Produkten unterwegs ist, dass das Konstrukt auch aufbauen kann. Also da gibt es so viele Faktoren, die da einfließen und das ist dann wirklich ein Prozess. Also es wird im Briefing vorher natürlich geklärt. Ich habe da so meine Fragen. Also das Briefing ist ausschlaggebend dafür. Ich war ja eben schon in der Konstruktion. Dann konstruiere ich das via CAD, lasse das auf einem Schneidplotter aus und merke, ach, da passt das nicht, da fehlt mir da ein Millimeter, habe ich theoretisch falsch gedacht. In der Praxis sieht die Welt dann doch manchmal anders aus. Und dann wird es einfach geändert im CAD-Programm, dann werde ich es wieder ausgelassen und habe ich irgendwann ein unbedrucktes Pappmuster vor mir stehen, wo alle Produkte drin sind, die sich der Kunde gewünscht hat in der Platzierung. Und dann gehe ich damit zum Kunden und sage so, hier, das ist das Display. Und dann sagt er, oh ja, das sieht ja gut aus, aber das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Warum? Ja, sprich mich an. Dann mache ich so, okay, wir können das ändern, machen wir. Kann aber sein, dass es in der Konstruktion komplizierter wird, dann kostet das in der Produktion mehr Geld. Wollen Sie das dann immer noch? Nee. Ah, okay, alles klar. Mehr Geld wollen Sie also nicht bezahlen. Wir haben noch gar nicht über den Endpreis gesprochen. So. Aufgrund meiner Erfahrung weiß ich aber ungefähr, was dann ungefähr ja, im Kostenrahmen ist oder mehr kosten würde. Ja, und dann gliedert man es so ein. Und da habe ich wieder das Glück, dass ich eben alleine unterwegs bin, weil ich muss nicht unbedingt immer so, wie mein Kunde will. Macht
Ja,
das, was der
verstehe.
Kunde will, und
Ja.
das bin ich aber nicht. So, und ich will dem Kunden ja nichts Böses, ich will ihm ja helfen. Ich will eine Lösung für seine Thematik finden.
Genau. Und du kriegst dann diese Beratung erstmal separat sowieso bezahlt und
Das ist diese Schwierigkeit in der Branche, dass im Endeffekt es auch sehr große Unternehmen gibt, die da auch unterwegs sind. Die bieten so eine Bemusterung, das war vor 10, 15 Jahren gang und gäbe noch, immer umsonst an. Also die Entwicklung und
ach so, ja.
Bemusterung einzeln wird immer umsonst angeboten und du verdienst dein Geld eigentlich erst in der Fertigung.
Ja, gut. Ist in der Automobilindustrie ähnlich.
Genau. Und das ist eben eine riesengroße Schwierigkeit, gerade wenn man da, also dadurch, dass ich einen Kundenstamm habe, die kannten mich, ich kannte deren Mentalität, wusste ich klar, für euch entwickle ich ein Display für euer Produkt, weil wir kennen uns über Jahre und ich habe dann auch im Endeffekt, werde das auch für euch produzieren. Dann kamen aber auch Leute auf mich zu, die gesagt haben, ich habe das Glück gehabt, dass ich nie für mich bis dato Werbung machen musste in der Branche, sondern dass ich immer über Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen weitergereicht wurde. So, auch Zulieferer von mir oder Hersteller von diesen Schneidplottern, mit denen ich zu tun hatte, haben mich dann mal zu anderen Unternehmen, mit denen die wir zu tun hatten, weitergereicht. Und es gab für mich drei Konzepte, wie ich mich auf oder Wege, wie ich mich aufgestellt habe. Gesagt habe, pass auf, ich berate euch für ein Stundenhonorar, ihr könnt mich buchen in Sachen Beratung. Und dann mache ich das. Ihr könnt mich für Beratung und Entwicklung buchen. Ich entwickle euch ein fertiges Display, auch auf Honorarbasis. Und ich gebe euch dann die fertigen Produktionsdaten und ihr könnt damit hingehen, wo ihr wollt und das produzieren lassen, wo immer ihr wollt. Ich begleite das auch, aber auch nur auf Honorarbasis. Rechne mal Stunden ab. Oder wir machen den anderen Weg. Ich entwickle für euch, ich berate euch, ich entwickle für euch und ich produziere auch für euch. Das sind die drei Modelle, die könnt ihr euch im
Wow.
Vorfeld aussuchen.
Ja.
Und so hast du als Kunde die Wahl und kannst den Weg, den du gerne haben möchtest, haben. Und so bin ich dann auch so ein bisschen in das Beratungsgeschäft reingerutscht, wo ich dann große Internetversender in Bezug auf Verpackungskonzepte berate. Und ja.
Ja, pass auf. Und das ist jetzt dann so, Apotheker hast vorhin mal gesagt, da kenne ich das auch so, oder auch an Tankstellen ist das ja auch so, dann ist vorne so ein, sagen wir mal, aus Karton gestelltes kleines Regal, so nach oben ein bisschen dünner werden, damit so ein terrassenförmig wird, und da stehen die Produkte dann drin, und das ist praktisch so ein Endprodukt, was du praktisch entwickelt
Genau.
hast. Ah
Genau,
ja,
ja,
okay.
richtig, genau. Also es ist
Okay.
Drogerie, Apotheke, Tankstelle, die ganzen Sachen, viel Tabakindustrie, so viel Kosmetikindustrie. Aber eigentlich, wenn man darauf achtet, das ist mir auch erst aufgefallen, nach meinem ersten Vorstellungsgespräch in dieser Displaybude, wo ich da mich vor Jahren da beworben habe, das sind so Dinge, die fallen einem im Alltag nicht auf. So, also so ein Display. Ich habe erst ein Bewusstsein dafür entwickelt, nachdem ich in diesem Segment gearbeitet habe. Eigentlich wird jedes Produkt, ob du in einem Kfz-Laden bist, auch im Autohaus stehen auch Point of Sale Präsenter. So, vor den Autos, die sagen, guck dir mal mein neues, tolles Auto an. Das hat die und die Features. Da steht ein Aufsteller, der ist jetzt vielleicht nicht nur aus Pappe, sondern vielleicht im Materialmix, also aus Holz, Metall, Kunststoff. Aber das sind auch alles dreidimensionale verkaufsfördernde Maßnahmen rund um den Point of Sale. Und solche Sachen mache ich auch. Also ich bin nicht nur im Pappbereich unterwegs, sondern auch im Materialmix-Bereich. Und da habe ich eben das riesengroße Glück, dass ich immer Kunden- und auftragsspezifisch auf die passenden Lieferanten, Produzenten im Hintergrund zugreifen kann. Ich muss für mich nie darauf achten, dass ich meine eigene Produktion mit Aufträgen gefüttert kriege.
Ja, klar, das ist ein Riesenvorteil, ja. Kann aber auch ein Nachteil sein, ist ja auch klar.
Kann ein Nachteil sein, ich könnte es anders machen, bräuchte ich aber mehr Leute.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ich, so, und dafür muss ich nicht noch als fünftes Rad am Wagen da irgendwie mich in den Markt mit einsteuern. Und ich gehe da so meinen kleinen Weg und und der ist für den Kunden teilweise, also oftmals auch interessanter, auch monetär gesehen, als wenn man sich an die Großen wendet, nur an die Großen hängt.
Genau. Und das hört sich ja auch sehr tagfüllend an, was du da machst. Gar keine Frage, das ist deine Profession. Da wir uns ja da im Vanlife kennengelernt haben, Vanlife Festival haben wir uns kennengelernt. Jetzt schon zweimal haben wir uns da getroffen. Hast du mir aber auch erzählt, dass du natürlich vor lauter Langeweile dann dir noch ein Hobby zugelegt hast.
Genau. Also ich habe ja nicht, es geht einmal um die, sag mal, dreidimensionale Display Packaging Lab, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Dann ist mein anderes Standbein. Du möchtest ja eigentlich Richtung Paddelbrett kommen,
richtig,
weil so haben wir uns auf dem Fanlife Ferropolis ja kennengelernt.
Wo du immer ausstellst, also Leute, wenn ihr da seid, ne, beim Christoph könnt ihr dann umsonst die Pedals auch ausprobieren, die
richtig.
Subs.
Also ich bin da so als Partner unterwegs und man kann da Subs ausleihen für Nullo. Man kann natürlich mit mir sprechen, man kann Ausfahrten, die wir da anbieten, auf dem schönen Gewässer neben dem super tollen Gelände des Vanlife Ferropolis. Also vor Ort trifft man mich da auf jeden Fall. Und so haben Rainer und ich uns auch damals, glaube ich, über Gerd von Camperman.
Genau, von Camperman,
ne?
Die waren auch da, genau, die kannten dich schon. Und da du halt auch ein Landy fährst, da müssen wir ja auch noch ganz kurz drauf eingehen.
Ach ja, genau.
Hast du den mit den Pedals, also mit den Subs dann gekauft, weil du eine große Zugmaschine brauchst, oder hattest du schon vorher einen?
Nee, den hatte ich vorher schon. Okay. Also ich habe mir von meinem ersten, wann war das denn, vor 20 Jahren? Ja, also ich habe irgendwann neben meiner Festanstellung in der Display- und Verpackungsentwicklung habe ich aber auch schon Gewerbe angemeldet und habe mich da so ein bisschen um visuelle Kommunikation gekümmert. Und mit meinem ersten verdienten Geld über das Nebengewerbe als solches habe ich mir meinen ersten TD5 110er gekauft. Und zwar war es ein blauer mit Originalbereifung, Baujahr, was war das? 89? Oder gab es, nee. Oder bricht das jetzt durch ein anderes Jahreszahl? 98? Nee. Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie Anfang der 90er. Ich will da nichts Falsches sagen.
Ja, klar.
Ich bin jetzt nicht so mit Serie und 110er und so. Ich bin jetzt nicht so Fachmann, wann wie was umgebaut worden ist oder sowas.
Genau.
Ich wollte dieses Auto immer haben, weil ich es einfach schön finde. Also ich finde es einfach nur schön. So, ich hatte keine Offroad-Ambitionen. Ich finde, dieses Auto ist einfach formvollendet schön. Also gerade der 110er oder auch der 90er in der herkömmlichen Form. Klar, die ganzen Serien haben auch alle ihren Charme, aber ich fand den 110er, der bis 2007 gebaut worden ist, bevor er praktisch den Buckel in die Motorhaube gekriegt hat, den finde ich immer am schönsten. So.
Cool.
Und das war damals der Grund, ich wollte so eine Kiste haben, mir war klar, das Ding ist laut, langsam, unbequem, aber genauso wollte ich das immer haben. Und dann habe ich mir das gegönnt, obwohl ich gar kein Autoliebhaber bin. Und bin damit, das war mein Alltagsfahrzeug sozusagen. Und dann habe ich aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass wenn was mit dem Land Rover ist und es repariert werden soll, können das wenige, obwohl es gar nicht so schwierig ist. Ich bin jetzt auch kein Autotechnik-nah, aber da traut sich gar keiner ran, weil alle denken, oh, das ist so kompliziert. Ist aber gar nicht kompliziert.
Nee,
und dann aber richtige Leute zu finden, die sich an die Technik in Anführungsstrichen ranwagen und Themen beheben können, das war gar nicht so einfach und es war auch sehr teuer. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, oh, was ist das denn? Warum fällt denn der ganze Lack von deinen Türgriffen ab oder um deine Türgriffe herum?
Ja.
Und so, warum bildet sich so heller Rost? Bis ich gemerkt habe, okay, das blumt ja alles. Wenn man natürlich Aluniten mit Metall oder Alu mit Metall.
Mit Eisen, mit Stahlnieten
verbindet. Das reagiert miteinander. Und sowas ist mir im Laufe der Zeit dann immer bewusster geworden und dann auch mal da, ach, dann rostet wieder was, ist mir wieder so eine Trittstufe abgefallen, dann dachte ich, ach, ist mir auch egal. Dann guckst du aber doch mal unter das Auto und denkst dir, boah, was ist denn das? Und irgendwann sagt der TÜV, also wenn sie da nicht langfristig was machen, dann hat das nicht mehr lange. Und dann dachte ich, okay, mein geliebter blauer Landy, das war jetzt 2012 war das, genau, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, also das geht so nicht weiter. Ich kann jetzt auch nicht mehr Geld rein investieren. Du musst jetzt klassisch zum normalen Auto zurück irgendwie. Und ja, ich hatte nie Anspruch an mein Auto. Ich wollte immer nur ein Auto haben, eigentlich, in dem man was transportieren konnte und selber drin pennen kann, auch im Notfall. Und dann habe ich das zu meinem Land Rover Kontakt des Vertrauens, der im Hintergrund in ganz Deutschland mit Ersatzteilen handelt und auch mit Fahrzeugen aus ganz Europa handelt, habe ich gesagt, du, sag mal, was gibst du mir dafür? Sagt er, ja, den können wir nur nach Afrika bringen, den kriegen wir hier nicht zugelassen, außer wir bauen das ganze Ding neu auf. Ja, dann hat er mir ein Angebot dafür gemacht und dann stand auf dem Gelände, stand ein 110er in Weiß mit Originalbereifung. Und das war eigentlich so ein, wie ich ihn immer haben wollte. Also in Weiß klassisch, damals irgendwie angetriggert durch Daktari, auch wenn das kein 110er TD5 war. Aber ich wollte immer so einen blöden Land Rover haben.
Ja,
So ein,
ja.
so damals, so. Und das hatte ich immer im Kopf. Und dann dachte ich, boah, ey, ja, guckst du ja mal an, was willst du denn dafür haben? Ja, so und so viel, wie viel hat der da gelaufen? Ja, der hatte zum damaligen Zeit schon 180.000 Kilometer gelaufen, kam aus Italien, wurde da für Vermessungseinsätze durch die Landschaft gejuckelt, hatte aber, aus was für Gründen auch immer, was mir da eben auch schon bewusst war, worauf man zu achten hat, ein super topfittes Chassis. Also ohne jeglichen Rost. War ein bisschen verbeult, hinten ist auch mal einfach Ecke einer draufgefahren oder gegen einen Baum gefahren oder gegen einen Fels. Ja, hast ein paar Beulen gehabt, aber so machte der einen guten Eindruck. Innen drin war der ziemlich schmutzig. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, ich mache mir mal Gedanken darüber, ob ich das den Blauen verkaufen möchte. Und dann gucken wir weiter. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Blauen zu verkaufen. Das hat aber auch nicht lange gedauert, wo ich dann gesagt habe, ah, ich will aber doch noch einen, ich will den Weißen auch haben. Und dann sind wir uns da einig geworden. Und so bin ich dann 2013 oder 2014 Besitzer eines 2007ers TD5 in Weiß geworden.
Klasse.
Und ja, das ist so das Ding. Und jetzt könnte man sagen, das hat schon was mit dem Stand-Up-Paddeln zu tun, aber eigentlich gar nicht. Die Verknüpfung findet man jetzt eigentlich zu diesem einfachen puristischen. Weil wenn man jetzt bei Paddelbrett schaut, ob das im Internet ist, ob man die live sieht, die sind schon sehr reduziert unterwegs, weil ich mich auch gar keinen jährlichen Trends unterwerfen möchte. Darum habe ich im Endeffekt das Design auch ja reduziert puristisch, schwarz-weiß-grau gehalten, zeitlos sozusagen. Und wenn man das Brett jetzt neben den weißen Defender in Originalbereifung mit Originalfelgen packen würde, würde man sagen, das ist schon eins. Also man kann schon sagen, ich habe da irgendwie so einen gewissen Bezug zur Reduktion.
Ja, okay.
So, ja.
Klasse.
Und die Vorgeschichte zu Paddelbrett ist eigentlich entstanden 2009. Jetzt greife ich wieder ein bisschen zurück. Habe ich zum ersten Mal, ich habe ein bisschen Wellenreiten probiert, das habe ich aber nie wirklich gut hingekriegt. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass man zum Wellenreiten, richtigen Wellenreiten, viel Zeit braucht und viel Geduld, viel Ausdauervermögen. Und das hatte ich vielleicht nicht. Und dann habe ich irgendwann in der Zeitschrift gesehen, da steht einer auf dem Longboard, sieht aus wie ein Wellenreit-Longboard und hat ein Paddel in die Hand und paddelt übers Meer, über den See. Und ich so, ach, wie geil. Wir machen das. Ach, Nash, alles klar. Und dann habe ich mir 2009 mein erstes Hardboard von Nash gekauft. Das war im Longboard-Style und damit bin ich dann mit meiner damaligen Freundin ins Tessin gefahren, an den Luganer See und wollte das da ausprobieren. Ich habe schon so ein bisschen im Sitzen gepaddelt, Kanu-mäßig auch so ein paar Touren gemacht, das hat mir immer Spaß gemacht. Und da dachte ich, ich kann mir nicht vorstellen, auf so einem Brett super lange stehen zu können. Also gar nicht vom Gleichgewicht her, sondern dir tun die Beine irgendwann weh. Ich das probiert und merke auf einmal, du kannst eigentlich eine Stunde auf einem Brett zu stehen und durch die Gegend zu paddeln, gar kein Problem. Habe ich dann ziemlich schnell gemerkt. Du hast eine super Perspektive aufs Wasser. Und einer der Schlüsselmomente für mich beim Stand-Up-Paddeln war, da fuhr immer um 13 Uhr so ein Ausflugsdampfer lang, so ein Personenschifffahrtsding. Das hat so eine Bugwelle geschlagen, die so 40, 50 Zentimeter hoch war. Und dann dachte ich, ey, Wellenreiten, hast du nie hingekriegt. Aber jetzt, das Ding kommt hier immer um 13 Uhr lang. Jetzt bringst du dich mal in Position. und machst einfach mal so 3, 4 Paddelzüge, dass du ein bisschen Geschwindigkeit kriegst, damit die Welle dich im richtigen Moment erwischt. Und dann hatte ich so ein Flow-Erlebnis, wie man das vom Wellenreiten kennt oder vom
Aha.
Tiefschliffer beim Snowboarden, auf dem Luganer See auf einem Stand-Up-Paddleboard. Und dachte, wie abgefahren ist das denn? Und danach gehst du schwimmen und du wirst nicht gewaschen wie ein Irrer, weil du irgendwann an der Atlantikküste unterwegs bist, sondern du steigst wieder auf dein Brett und paddelst einfach weiter. Das war so ein Schlüsselmoment, warum, als ich meine Leidenschaft für das Stand-Up-Paddeln entwickelt habe. Und dann habe ich das für mich so ein bisschen weitergemacht und habe ich 2013 dann parallel zu meiner Selbstständigkeit auch noch gesagt, ach, wenn ich schon selbstständig machst, dann kannst du dich auch noch in einem dritten Bereich selbstständig machen. Du bietest hier vor Ort in Bad Oeynhausen, Ostwestfalen Stand-Up-Paddle-Kurse an. Du bringst Leute aufs Brett. Und ja, wie machst du das am besten? Du brauchst mehr Material. Und da kamen zu dem Zeitpunkt die ersten aufblasbaren Bretter auf den Markt. Eigentlich gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nur Hardboards, da war natürlich Problem sehr empfindlich und schwer zu transportieren, schwer zu lagern, du brauchst Räumlichkeiten, das habe ich Gott sei Dank gehabt. Und habe da so angefangen, das langsam aufzubauen. Und dann habe ich Freunde, die ich vom Snowboard fahren kannte, die kamen aus der Schweiz, Indiana Sub oder Indiana Skateboards damals. Die haben auch eigene Stand-Up-Paddleboards produziert. Und da kam ich mit denen in Kontakt und die waren eben auch klein und fein unterwegs und waren auch nur in ihrem kleinen Schweizer Land unterwegs, wollten dann ein bisschen auf den deutschen Markt und habe gesagt, ey, das passt doch super. Ich habe eine Stand-Up-Paddle-Verleih und einen Workshop, also Schulungsbetrieb. Ihr wollt auf den deutschen Markt, komm, ich werde euer, in Anführungsstrichen, Distributor für Deutschland. Also, ich nehme euch und wir gucken mal, was wir so machen können. Und das fand er natürlich super und ich fand das auch super. Und dann waren wir zusammen auf diversen Messen, haben uns da präsentiert, haben Kontakte geknüpft. Ich habe meine Bretter gehabt, habe Indiana Boards hier verkauft und habe dadurch natürlich auch viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt. Das Stand-up-Paddeln wurde immer größer in den Köpfen der Leute, auch hier vor Ort in Ostwestfalen. Wir haben hier zwar ein paar kleine Flüsse, aber na okay, Steinhuber Meer in der Nähe, Dümmer See, die Werre, Weser ist für Anfänger jetzt nicht geeignet. Und ja, es wurde immer populärer und dann, das haben die Jungs von Indiana auch gemerkt und die hatten dann, die beiden Gründer hatten dann, sag mal, Zielsetzungs- Themen, die nicht unbedingt konform liefen. Der eine wollte eine World Brand werden, der andere wollte lieber klein und fein bleiben. Und ja, dann haben die sich so ein bisschen, also die haben sich einfach getrennt, sagen wir es einfach so. Und der groß werden wollte, hat das Ganze dann weitergemacht. Und ich habe gesagt, ach, weißt du was? Du willst doch eigentlich klein und fein bleiben. Und ich habe das sowieso nie verstanden, warum man immer mehr Bretter machen muss, um Spaß auf dem Wasser zu haben. Also es gab dann ach, Kinderbretter, Frauenbretter, Around-Bretter, Around-Touring, Einstiegsbretter, Touringbretter, dieser ganze. Ich habe gesagt, was brauchen die Leute denn eigentlich wirklich, um Spaß auf dem Wasser zu haben? Und so ist die Idee zu der Marke Paddelbrett. Das hatte ich, diese Marke Paddelbrett hatte ich schon länger im Kopf, aber ich habe mich dazu entschieden, meine eigene Marke zu gründen. Und gesagt, nur mit einem Produkt, und das war 2016, und da war es für mich wichtig, dass du, wenn du mein Produkt kaufst, sofort aufs Wasser gehen kannst und paddeln kannst. Und damals gab es noch nicht diese ganzen Pakete, die du jetzt überall kaufst, also im High-End wie im Discount-Bereich, wo alles zusammengepackt ist. Und ich war da einer der ersten Marken, der ein Gesamtpaket angeboten hat. Also vom Brett bis zum kleinen wasserdichten Sack hattest du alles, was du brauchst, um paddeln gehen zu können. Und zwar habe ich ein Brett entwickelt, also ich habe das Brett nicht neu entwickelt. Ich habe einfach nur aus zwei bestehenden Bretttypen und Formen ein Brett, also ich habe das fusioniert sozusagen. Ich habe die Breite eines Around-Bretts, sprich Kippstabilität gut für Anfänger, gepaart mit der Länge eines Einstiegs-Touring-Brettes, weil Hintergrund, früher alle Around-Bretter waren nicht länger als 10,8 oder 10,8er, das ist so umgerechnet so 3,25 Meter und hatten aber die Breite. So, du brauchst aber, um Strecke zu fahren, Länge, weil Länge läuft. Und dann gab es dann nämlich die Touring-Bretter und die fingen so an bei 10,3. Das ist jetzt nicht viel in Zentimetern, da liegen nochmal 15 Zentimeter aus, die aber im ganzen Verlauf, die Outline schon was ausmachen können. Also wie hast du die Breiten- und Dickenverteilung an den Seitenwänden, an der Outline. Und ich habe gesagt, ich will einfach nur ein Brett haben, wo alle, die jetzt nicht Wettkämpfe fahren wollen oder im Extrembereich unterwegs sein wollen, auf dem Wasser Spaß haben.
Ah ja, auf
Und
eins
so
konzentriert.
ist, genau, so ist das 11.8er Around Touring entstanden. Einstiegstouringlänge von 3,55 Meter circa umgerechnet mit einer Around-Breite von 32 Inch oder 32er Breite, sagen wir mal
Ja,
einfach mal.
200 weiter, ja.
Also,
Passt doch.
und das in Kombination. Dann dachte ich, ja, das kann ja nicht funktionieren. Dann habe ich mir im Endeffekt bei meinem Hersteller des Vertrauens Prototypen fertigen lassen, habe die von aller Couleur an Paddlern testen lassen, unter anderem auch richtige Race-Paddler, also Rennpaddler, die eine gute Paddeltechnik haben, Erfahrung haben, auch mit sehr schmalen Brettern. Und die haben gesagt, ey, trotz der Breite hast du eigentlich ein gutes Vorankommen. Du bist super kippstabil unterwegs. Du hast einen sehr guten Geradeauslauf. Und da muss ich einfach Glück gehabt haben bei der Definition der Outline. Ist einfach so gewesen. Dann habe ich da Leute Yoga drauf machen lassen, weil es gibt ja, gab zu dem damaligen Zeitpunkt, gibt immer noch spezielle Yoga-Bretter oder Fitness-Bretter.
Ja, haben wir übrigens.
Siehst du, genau. Dann haben alle Yoga-Damen, die das probiert haben, ich immer im Vergleich zu einem Yoga-Brett, habe ich dann praktisch mein Paddelbrett 11.8er Around Touring daneben gepackt. Es waren Leute, die hatten beide keine Erfahrung auf Brettern und haben gesagt, jetzt macht mal eure Übungen, die ihr meint, die ihr machen könnt, und dann gebt ihr mir mal ein Feedback, auf welchem Brett das besser geklappt hat. Klassischer Hausfrauentest, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal so, ohne abwertend zu klingen. So. Und die haben keinen Unterschied gemerkt. Ah, dachte ich, alles klar, Haken dran. Du kannst also auch Yoga oder Fitness auf deinem Brett machen. Ich habe dann noch so ein spezielles Feature hinten am Tail gehabt, dass ich so eine Tragegriff da dran gebaut habe, wo du dein Paddel reinklemmen konntest. Weil wenn du darauf Fitness machen willst, ist dir das immer im Weg, weil du es nirgendwo hinlegen kannst. Also packst du es hinten ans Tail, da brauchst du es nicht. Fixiert, kann ich verschwinden gehen und du kannst da deine Übung machen. So, Haken hintergesetzt. Dann ich, komm, wir wollen mal gucken, wie viel Maximalbelastung passt da drauf. Ich 105 Kilo, klein und tiefer gelegt. Kumpel 75 Kilo, also insgesamt verteilt 180 Kilo auf dem Brett. Man sieht es dem Brett an. So, es geht aber nicht unter und es klappt auch nicht zusammen. So, alles klar, Tragkraft, okay. So, das dahinter gesetzt. So, dann ich Packsack draufgepackt. Okay, wie viel Kilometer kann ich damit am Tag paddeln, ohne total kaputt zu sein? Ich, Packsack drauf, gepaddelt, wäre rauf und zurück, sind so 12, 13 Kilometer, klappt. Gemütliches Wegpaddeln, bis mit 3 Stunden unterwegs, Ast rein, hat es jetzt keinen Wind oder sowas. Können wir einen Haken hintermachen. Touren kannst du auch mitfahren. Und dann nochmal zwei Leute, also eine Familie da drauf gepackt, ein Erwachsener, zwei Kinder, großes Deckpad vorne, oh, geht auch, oh, man kann auch im Sitzen da drauf, zwei Erwachsene im Sitzen trägt es auch, also eierlegende Wollmilchsau, obwohl ich diesen Begriff nicht mag. Ich gesagt, okay, das 11.8er Paddelbrett, so wie dir es optisch gefällt, wird jetzt produziert und wird im Direktvertrieb angeboten. Also ich habe nicht den Einzelhandel dazwischen geschaltet damals, weil ich das als One-Man-Show neben meinen ganzen anderen Aufgaben konnte ich einfach nicht die Qualität, die ich mir von meinem Service wünsche, konnte ich nicht, ja, die konnte ich noch, hätte ich nicht dem Einzelhandel geben können, sondern die kann ich gerade mal dem Endkunden geben. Also dem Paddelbrettfreund sozusagen oder Interessierten. Ja, und so wurde dann die Marke und das Unternehmen Paddelbrett gegründet und ins Leben gerufen.
Ja, also was mich sehr beeindruckt hat, als wir uns im Vanlife Festival kennengelernt haben, du hattest dort, ich sag mal, Muster, und zwar runde Kissen, kann man ja sagen, ne? Also Ausschnitte aus einem Paddlebed, die rund waren, an der Seite durchsichtig, und man konnte darin sehen, was mir vorher überhaupt nicht klar war, das sind ja Abermillionen Fäden vom oberen zum unteren Decke, wie auch immer, ja. Damit das eben keine Wurst wird, wenn man es aufbläst, sondern einfach flach bleibt. Kannst du mir das mal nochmal ganz oder uns versuchen zu erklären, sind das zwei gewebte Matten, die dann in einem gewebt werden, und in der Mitte zieht man die Achse auseinander, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, wie die Maschine genau funktioniert, die dieses Drop-Stitch-Material herstellt, kann
Ja.
ich dir auch nicht sagen,
Okay.
weil da gibt es so gut wie keine Videos drüber. Also, so, diese Maschinen wurden mal vor, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 15, 15 Jahre schon, ja, 20 Jahren in Südkorea entwickelt für den Defense-Bereich, also Militär-Abwehrbereich, irgendwie sowas. Und dann gab es dieses Kernmaterial, was du in unterschiedlichen Stärken vordefiniert hast. Also ich sag mal, von 8 cm Dicke bis 30 cm Dicke gibt es unterschiedliche Stärken, auf die man zurückgreifen kann. Und diese Maschinen wurden dann, oder die alten Maschinen von den Südkoreanern, so ist mein Wissensstand zumindest, wurden von den Chinesen gekauft. Die haben sich das angeguckt und gesagt, ah, das können wir ja besser. Und dann haben die Chinesen solche Drop-Stitch-Produktionsmaschinen nachgebaut. Und meines Wissensstandes gibt es heutzutage nur drei Anbieter von diesem Drop-Stitch-Material. Die sitzen alle drei in China, die das produzieren. Sonst gibt es da gar keine andere Produktionsgeschichte. Jetzt kommen wir zu dem Material. Das muss man sich wirklich vorstellen. Ober- und Unterschicht ist PVC gegossen auf eine Gewebestruktur. Wie vorzustellen, wie eine LKW-Plane, die jeder kennt. Und jetzt ist die Faszination an dem Material, da werden im Produktionsprozess, werden praktisch zwischen der obersten und untersten Gewebebahn werden Fäden eingesponnen, die von oben nach unten durchgezogen werden. Bis vor ein paar Jahren wurden die gestrickt, so nannte man das. Und mittlerweile werden die rein gewebt. Und da kommen wir jetzt auch zu dem großen Unterschied im Drop-Stitch-Material. Weil das ist gar keinem Laien bewusst. Einer der ausschlaggebenden Komponenten für Preis, Steifigkeit, Langlebigkeit ist die Qualität des Kernmaterials. Und da gibt es enorm große Qualitätsunterschiede, ob Hersteller viel Geld in das Kernmaterial investieren wollen oder wenig Geld. So, und wie soll ich das jetzt erklären? Also, du hast praktisch Fäden, die von oben nach unten verwebt worden sind oder eingezogen worden sind und die werden dann verknotet. Und die Anzahl, die Stärke und die Art der Verwebung haben Einfluss auf die Qualität des Materials. Ob man als genittetes, also gestricktes oder weaved, gewebtes Drop Stitch hat. Gewebt ist das bessere Material, das Brett wird leichter und du hast eine bessere Qualität. Du kannst davon ausgehen, alles, was sich im Preissegment unter 500 bis 600 Euro bewegt, ist aus gestricktem, also genittetem Drop Stitch. Also schwerer. So, und sobald du in ein anderes Preissegment, sprich Qualitätssegment kommst, kannst du davon ausgehen, dass momentan da gewebter Drop Stitch verwendet wird. So, und da gibt es dann Anzahl, was ich eben schon sagte, Fädenstärke, Anzahl der Fäden, ob es X-Weaved ist, also über Kreuz gewebt praktisch. Das sind alles Faktoren, die sich dann im aufgeblasenen Zustand auf die Statik und auf die Sta dadurch auf die Stabilität des Brettes, des aufblasbaren Brettes auswirken. Und das Ziel sollte sein, dass du ein super Rollverhalten hast, also möglichst klein und kompaktes Transportgröße. Das habe ich unter anderem noch erreicht, dadurch, dass ich den Finnenkasten hinten, US-Finnbox-Kasten, weltweit standardisiert, den habe ich einfach unterbrochen, also durchgeschnitten und habe da zwei Teile rausgemacht. Dadurch kannst du das Paddelbrett noch kompakter zusammenrollen und viel besser in deinem Van oder in deinem Landy, wo du auch immer wenig Platz hast zum Transportieren, transportieren. Kompaktes Paddel und möglichst hoher, guter Steifigkeit im aufgeblasenen Zustand bei der Druckzahl, weil das ist das Wichtige. Du willst nicht auf einer Banane paddeln, sondern du willst auf einer Planke paddeln. Also, weil Länge läuft. Bananen gibt es genug. Bananen kannst du mit Spaß haben. Wenn du auf deinem See im Kreis fahren willst, willst du ein bisschen ambitioniert, ein paar Meter paddeln, brauchst du ein Brett, was steif im Wasser liegt. So, und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich habe das bei Paddelbrett im Endeffekt noch geschafft, aus einer Kombination von dem hochwertigen Kernmaterial gepaart mit praktisch Gurten, die aus PVC-Bahnen, die oben und unten nochmal auf den eigentlichen Kern auflaminiert werden. Und im Unterwasserschiff habe ich noch einen 8 cm breiten Dyneema-Gurt eingearbeitet, dass ich praktisch eine Druckverteilung auf der gesamten Länge des Brettes unten nochmal im Unterzug habe. Also es gibt Zusatztools, die mehr Steifigkeit reinbringen. Bringen wir es mal so auf den
Ja,
Punkt.
klar. Und ich sage es nochmal, also das hat mich total fasziniert, als man da mal reingucken konnte, ne, in diese Kissen, sage ich jetzt mal einfach dazu, deine Muster, die du hattest. Also das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, ja klar, das macht wahrscheinlich wirklich die Qualität aus, nicht die Dichtigkeit. Klar, am Schluss muss es auch dicht sein, außen, ne, zugeklebt und so. Aber wenn es innen drin die Fäden reißen oder lösen oder schlecht verarbeitet sind oder sonst was, dann wird es ja immer wabbeliger und runder. Ne? Also auch oben wölbt sich dann ja wahrscheinlich nochmal irgendwann. Das ist ja natürlich, was keiner will. Ne?
Genau.
Was hast du denn optimale Haltung? Wenn du hast mir damals auch erklärt, ein paar Sachen machst du anders als andere. Wenn du deinen Leuten sagst, hier Leute, jetzt geht mal aufs Brett. Wie stellst du das Paddel ein? das Paddel ein und wie stellst du dich hin am besten? Breitbeinig bis zum Rand oder was empfiehlst du?
Ja, im Endeffekt kommt es immer so ein bisschen auf an. Körpergröße, Körpergewicht, Koordinationsfähigkeit. Das sind so die ausschlaggebenden Punkte erstmal. Und es ist schon gut, dass man am Anfang sollte man auch, also man sollte beim Kauf immer darauf achten, ob das Brett zu einem selber passt. Mein Brett hat zum Beispiel eine 15 cm dickes Dropstitch. Das ist 6 Inch ist das. So. Es gibt auch 4,75 Inch. Und man sagt eigentlich, bis 75 Kilo kannst du auf einem 4,75 Inch Brett gut paddeln. Also von der Gewichtsklasse. Wenn du in dieser unteren Gewichtsklasse auf einem 6 Inch Board paddelst, ist das Brett für dich überdimensioniert. Weil das hat natürlich nicht so viel Tiefgang und du hast eine höhere, größere Windangriffsfläche von der Seite her. Jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht in meinen Kursen, in meinen Workshops und so ist Paddelbrett entstanden, weil die Leute haben mich immer gefragt, was ist denn das richtige Brett für mich? Und dann habe ich ihnen gesagt, ihr könnt das und das nehmen. Habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass auch leichte, also auch oftmals ist es das weibliche Geschlecht, die sind leichter, dass die auch optimal mit meinem 11-8er Paddelbrett zurechtkommen und die total viel Spaß haben da drauf. So, und nicht dieses Thema, es ist mir zu klobig, ich kann das nicht manövrieren. Die haben sich alle wohlgefühlt. Oh. Und dann habe ich natürlich auch immer nochmal ein 4,75, also ein etwas dünneres Brett dazu und gib mir dazu mal Feedback, weil ich lerne ja von meinen Paddelbrettfreunden oder aus meinen Kursen und ich will das ja auch im Endeffekt möglichst nutzerfreundlich alles aufbauen, das ganze Programm. Und die fanden das aber alle gar nicht so toll, weil es denen dann wieder zu wackelig wird, weil die Stärke, die Dicke des Bretts wirkt sich auch wieder überproportional auf die Steifigkeit aus. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Wie stelle ich mich am besten hin? Je breitbeiniger ich stehe, desto besser kann ich im Endeffekt mein Gleichgewicht halten. So, je zentrierter ich meinen Schwerpunkt setze auf dem Brett, also je mehr ich mit meinen Beinen zusammenrücke, desto punktueller wird das. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, das Brett kann das alles tragen, wie gut mein Gleichgewichtsgefühl ist. Ja, darum empfehle ich jedem am Anfang ein bisschen breitbeiniger hinstellen. So, hüftbreit ist eine gute Ausgangssituation. Wenn es einem dann noch zu kippelig ist, stelle ich noch ein bisschen breiter hin. Das kommt aber auch immer auf die Breite des Brettes an. Weil am Anfang sage ich jedem, nimm das Brett nicht zu schmal, weil schmal gleich kippstabil.
Weniger kippstabil.
Weniger kippstabil.
Ja.
So. Und dann ist es so, alle versuchen möglichst grazil auf diesem Brett zu stehen, sich möglichst lang zu machen, ästhetischen Körper darzustellen. Ich empfehle jedem am Anfang ein bisschen in die Hocke zu gehen, also ein bisschen die Beine nicht zu, die Knie nicht zu blockieren und durchzustrecken, sondern eher ein bisschen zu knien, weil dadurch bist du viel flexibler im Ausgleichen.
Ja, stimmt, ja, habe ich auch festgestellt. Ein bisschen locker in den Knien, wie man so schön sagt, ne?
Genau, weil sobald du die Knie praktisch durchstreckst oder die Beine lang machst, blockieren die Knie und du kannst nicht mehr ausgleichen. Du hast keinen Spielraum. Der ist in einer Richtung ist das einfach festgestellt und dann ist die Chance, dass du reinfällst, viel größer.
Ja. Also, und jetzt auf die Länge gesehen, auf die Länge des Brettes, auch in die Mitte oder ein bisschen nach hinten, damit man besser navigieren kann sozusagen?
Also dem Anfänger würde ich immer raten, sich auf jedes Brett hat ja so einen Tragegriff oben auf dem Deckpad. Und das ist so der Orientierungspunkt, wo eigentlich der Mittelpunkt ist des Bretts. Also wo das Brett eigentlich am kippstabilsten sein sollte. So, und auf der Höhe stellt man sich hin, im Parallelstand, und da fängt man an.
Also zwischen die Griffe?
Zwischen den Griff. Also der Griff ist zwischen dir. Der Griff ist zwischen deinen Beinen.
Ja gut, oder links und rechts sind ja so einzelne Griffe bei uns.
Ja, das ist nur, weil ihr ein Yoga-Board oder ein
Ja, genau.
Fitnessbrett habt. Also, nee,
Okay,
aber
aber
ihr
in die
habt,
Mitte.
aber
Okay,
ihr habt,
verstehe.
genau, aber ihr, ja klar, ihr habt ein reines Fitnessboard, da ist praktisch kein Griff in der Mitte, weil der würde stören bei den ganzen Yoga-Übungen, die ihr da regelmäßig drauf macht. So, aber das habe ich bei meinem Paddelbrett nämlich auch so gelöst. Also der Griff ist zwar in der Mitte, aber der ist so flauschig und weich mit so einem Neoprenüberzug, der passt sich deinem Körper an. Also wenn du dich da drauf legst und machst deine Yoga-Übung, merkst du den Griff gar nicht. Also er stört gar nicht. So, der wurde bei den Yoga-Brettern bewusst nach außen gelegt, dass du dich da fixieren kannst. Aber bei, sag mal, 95% aller Bretter ist ein Griff in der Mitte und das ist der Orientierungspunkt. Und man geht nie vor dem Griff, so, weil das bringt gar nichts, sondern man steht entweder auf Höhe des Griffes oder hinter dem Griff.
Ja, also ich muss mich immer ein bisschen nach hinten stellen, weil mein Hund vorne sitzt in der Regel, wenn ich
Ja,
lenke.
ja.
Da muss ich weiter nach hinten, oder?
Genau, das ist aber auch richtig. Also sobald dann ein zweiter mit draufkommt, Hund oder
Ja.
Kind, so gehst du ein bisschen nach hinten, um die Belastung auf der gesamten Länge zu verteilen. So,
Ja,
das ist auch
okay.
gut. Und dafür hast du auch vorne dieses größere Deckpad. So, gerade beim Fitnessbrett oder bei meinen Paddelbrettern allgemein, hast du vor dem Tragegriff, also der Händel in der Mitte, immer eine große EVA-Deckpadfläche noch, wo sich eventuell Kind oder Hund draufsetzen kann.
Ja, genau.
So. Und dann Paddel einstellen ist eben wichtig auf Körpergröße, immer so 20 cm über Kopf. Das Schöne an dem Sport oder an der Bewegungsart in der Natur ist, dass es jeder ziemlich schnell lernen kann. Und das ist und für jeden umzusetzen ist. Der Nachteil ist natürlich, dass so ein bisschen, je mehr es machen, desto mehr kann passieren. Der Respekt vor Natur, Umwelteinflüssen, Wetter. Ja, ich habe ja ein Handy. Was soll's? Also, und zur Not wäre ich gerettet. So. Und da passieren immer mehr Unfälle. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema Naturschutz, Wetter,
Security, ja, klar,
ja,
logisch.
Sicherheit. Also,
Sicherheit, ja.
es kann so schnell was passieren. Es gibt Leute, ey, die können noch nicht mal richtig schwimmen, die gehen da drauf. Und die haben auch keine Leash um ihr Bein. Also, die Leash ist eine Sicherungsleine. Alle sagen, ja, wieso, ich bin doch hier auf dem See unterwegs, kann nichts passieren. Ja, wenn der See aber groß ist, du fällst rein, der ist tief, so, und das Brett ist weg und du musst 3 Kilometer zurückschwimmen, dann kann ich an der Hand, also, ich kenne keinen, der 3 Kilometer am Stück schwimmen kann auf offenem Gewässer. Und deswegen sind da in letzter Zeit viele Unfälle passiert. Und da muss man, ja, das habe ich mir so ein bisschen aber auch auf die Fahne geschrieben mit meinen Workshops, die ich hier in Ostwestfalen anbiete. Und natürlich auch mit der Marke Paddelbrett, das Thema Sicherheit, Natur auch so ein bisschen mit in meine gesamte Kommunikation aufzubauen. Und ich will nicht als Kläger da stehen oder als Besserwisser oder sowas. Nur, das ist immer ein ganz schwieriger Akt. Sagst du den Leuten auf dem See, pass mal auf, mach doch so und so, oder wollen die einfach in Ruhe gelassen werden? Und ich finde es immer viel optimaler, wenn du angesprochen wirst, oh, könntest du mir vielleicht mal da eine Info geben oder ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, anstatt dass ich da jetzt irgendwie als Moralapostel durch die Gegend renne.
Aber das ist schon auf jeden Fall richtig, Christoph, kann ich dich nur unterstützen. Mache es natürlich so weiter, logischerweise. Manche sind halt einfach unbedarft. Also man erlebt das ja auch im Vanlife-Bereich, ne, wie die Leute da manchmal mit ihren schönen, geheimen Stellplätzen irgendwo in einer tollen Bucht umgehen. Ja, die schmeißen da am Schluss noch ihren Müll rein. Also da muss man einfach immer wieder sensibilisieren, finde ich ja auch absolut korrekt. Und wenn es zu so viele sind, ne, kann man eigentlich nicht häufig genug mit anfangen. Eine Sache, obwohl wir schon ein bisschen weit fortgeschritten sind in der Zeit, eine Sache wäre mir aber noch wichtig, weil ich das jetzt auch in meiner längeren Auszeit jetzt schon immer wieder ein Thema hatte, das Thema ja, Social Media im weitesten Sinne, dann auch Insta im Speziellen, Influencer, auch darüber haben wir uns schon mal unterhalten, weil ich habe auch jetzt einiges erlebt, ja, habe Leute kennengelernt, die eben Influencer sind. Wie ist denn da so deine Haltung? Gibt es da noch einen Aufruf von dir oder eher, ja, wie gesagt, wie ist deine Haltung dazu?
Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, jeder, der ein Instagram- oder Facebook-Account hat, kann mir natürlich unter Paddelbrett folgen. Also da würde ich mich natürlich über freuen.
Genau,
Also
sehr schön.
soziale Medien sind nicht wegzudenken, sind da, sind auch ein Teil von mir, ist einfach eine optimale Kommunikationsbasis. Du kriegst super viel Impulse, du siehst schöne Gegenden, du wirst ein bisschen angetriggert. Ich finde das Thema für mich als Marke, das wirklich, sag mal, die Kanäle gut zu bespielen, ist schon eine Herausforderung. Ich will das auch nicht irgendwie total laienhaft machen. Ich will nah an meinem Konsumenten sein. Viele meiner Paddelbrettfreunde, sprich in Anführungsstrichen Kunden, sind meine besten Verkäufer, das muss ich ganz klar sagen. Also jemand, der ein Paddelbrett hat, hat, also sag mal, 40% meiner Erstkäufer haben schon Zweitkäufer generiert. Und so will ich die Community auch aufbauen um Paddelbrett. Also
Klar.
mehr Face-to-Face, persönlich. Das bringt mir natürlich als Marke keine riesengroße Skalierung, aber ich schaffe dadurch einen langfristigen Bestand. Ich bin jetzt seit 5 Jahren auf dem Markt, habe eine Reklamationsquote, die liegt unter 0,5%. Sprich, so gut wie gar nichts. Es kann immer was passieren. Das kann in Zukunft sich auch ändern. Das ist natürlich auch immer wieder von deinen Partnern, also sprich Herstellern abhängig, wie gut es da läuft. Ja, ich bin, glaube ich, die kleinste Submarke der Welt. Will natürlich skalieren, damit sich auch mal irgendwann trägt, aber auch gerade im Bereich des Drumherums, sprich Sicherheitsartikel, sinnvolle Kleidung vor und während des Paddelns, hochwertige Paddel, will meiner Linie immer weiter treu werden, will aber so ein Sortiment in Bezug auf Stand-Up-Paddle-Tourenpaddeln geben.
Ja.
Und da komme ich dann wieder zu dem Thema, Social Media ist da natürlich super wichtig, um zu kommunizieren. Obwohl der Großteil meiner Zielgruppe da eben nicht unterwegs ist. Aber ich hatte natürlich, als die Marke, ja, durch, sag mal, ich weiß gar nicht wie. Also ich habe jetzt nicht viel Follower bei Instagram. Irgendwie, das bewegt sich so um 1300 Follower. Wurden ziemlich viele Leute auf mich aufmerksam und ich kriege natürlich immer die Anfragen, ah, oh, wir haben gesehen, was du für ein tolles Produkt hast. Wir würden gerne mit dir in eine Kooperation eingehen. Also, wenn wir ein Material von dir kriegen, machen wir 6 Posts, 3 Stories, das kostet dich dann aber nochmal 5.000 Euro.
Weil die viele Follower haben, oder?
Ja, meinten die.
Ja.
So, also das ist, ja, wir haben so und so viel Zielgruppe und dann immer ich so, ja, aber das generiert für mich ja im Endeffekt keinen Mehrwert, nur weil ihr das da stehen habt. Ich glaube, es gibt Leute, die haben sehr viel Einfluss, die sind da sehr gut, die waren da sehr früh dabei, manche haben es weiterverfolgt. Ich finde dieses Geschäftsmodell oder die Art, wenn ich irgendwie eine Leidenschaft habe, über Social Media zu leben, finde ich super. Ich kann die aber als kleine Marke gar nicht so unterstützen, wie die es gerne hätten. Darum habe ich damals gesagt, pass auf. Ich habe meine Erfahrungen auch gemacht. Ich war auch am Anfang ein bisschen gutgläubig. Ich habe den Leuten einfach gesagt, okay, ihr könnt gute Fotos machen, das sehe ich. Ich gebe euch mal Material für die Saison. Dann macht ihr ein paar Fotos und dann finden wir da schon eine Lösung. Ja, da kamen dann 2, 3 Fotos, die hatten mein Material und das war es dann so ungefähr. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich, ich bin ja nicht Gehaltsarmee. Also ich muss ja irgendwie auch, irgendwie zumindest das auf einem Null-Level lassen und nicht nur draufzahlen. Da habe ich für mich ein Modell entwickelt, wo ich gesagt habe, pass auf, ich biete euch mein Material, wenn ihr diese Marke wirklich so toll findet, zu einem Freundschaftspreis. Ich reiche, sag mal, das Material einfach nur durch. So. Dafür kriege ich von euch 10 Fotos und ich entscheide, welche Fotos ich gut finde und welche nicht. Und ich möchte keine Fotos haben, die über die Brettspitze fotografiert worden sind, wo ich immer wieder tolle Landschaften sehe, sondern ich möchte das Brett in Aktion sehen. Natürlich können auch Impressionen dazu sein. So, habe ich so 3, 4, 5, 6 Merkmale aufgeführt, die mir wichtig waren. Und dann habe ich gesagt, das ist in meinem Angebot enthalten. Das ist für beide eine gute Sache. So, wenn ihr über diesen hinaus noch mehr Fotos macht, die ich gut finde, gebe ich euch pro Bild eine Summe X. Sprich, die könnten damit Geld verdienen. Und ich komme selber aus der Fotografie, wie ich ja schon erzählt habe. Und ich weiß, dass mit Fotos Geld zu verdienen ist, noch nie so einfach war wie heute. Eigentlich. Aber es macht so viele. So, früher waren es nicht so viele. Da war es aber auch viel komplizierter. Du musstest Filme kaufen. Du musstest entwickeln. Du hattest nie sofort einen direkten Einfluss. Du hattest keine Presets, wie du tolle Filter drüber legen musst. Du musstest einfach gut fotografieren. Heute kann jeder Franzi einfach fotografieren. Ihr könnt damit aber im Endeffekt eure Investition refinanzieren. So, indem ihr noch mehr gute Fotos macht. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, das wollen die wenigsten von denen, die so gut sind als Influencer.
Okay, sehr schön. Ja, aber das finde ich doch nochmal ein wichtiger Ansatz, auch einmal klar zu sagen, wie man sich das vorstellt. Genau, du bist ja nicht, keine Ahnung, Amazon oder sonst wer,
Ja,
sondern
aber auch
eine
die
relativ
geben
kleine
ja.
Firma, ne?
Genau, aber die Großen geben ja noch viel geradere Vorgaben. Natürlich haben die andere Budgets, die spielen auch, aber ich bin, wie gesagt, es ist ein Liebhaberprojekt, Paddelbrett. Und ich möchte diese Marke platzieren, weil ich möchte auch was verändern, weil ich fange an mit FH-Projekten und da gebe ich meine Energie rein, dass ich gewisse Komponenten, die jetzt, es kommt alles aus China. Ich habe einen guten Hersteller dort, der auch Wert, soweit ich das beurteilen kann, auf alle kritisch hinterfragenden Punkte hätte, so, dass die Qualität passt. ich bin damit zufrieden. Mein langfristiges Ziel wäre natürlich, Paddelbretter in Deutschland, in Europa zu produzieren. Ist momentan aber nicht denkbar, weil das Kernmaterial kommt sowieso aus Asien. Aber ich will gewisse Komponenten, die zum Paddeln beitragen, in Deutschland produzieren. Und da habe ich Projekte angestoßen mit der Hochschule Bielefeld, früher die FH Bielefeld, wo ich gesagt habe, ey, es wäre doch genial, wenn ich packe 20 Kilo oder 15 Kilo meines Plastikhausmülls in einen Sack, komme zu dir, du hast da einen Schredder, du sortierst das nach Qualitäten im Kunststoffbereich, schredderst das durch und dann pressen wir praktisch aus deinem eigenen oder aus meinem eigenen Hausmüll meine eigene Finne für mein Paddelbrett. Es ist kein klassisches Spritzgussverfahren, es ist eine Mold, die die Finne hat, die Paddelbrett-Finnen-Mold und dann hast du praktisch unter deinem Paddelbrett hast du eine Finne aus deinem eigenen Hausmüll. Und das sind so Projekte, wo ich
Ja,
sage,
cool.
das ist im Ansatz, ich will auch kein Greenwashing betreiben oder sowas. Meine Bretter sind durch ihre Langlebigkeit, in Anführungsstrichen, wenn sie gepflegt werden, bis dato kann ich sagen, der Prototyp liegt seit 7 Jahren draußen, er hält immer noch Luft, sieht aus wie Sau, Sommer wie Winter wird aufgepumpt, aber er hält noch. Wenn ich damit vernünftig umgehe, kann ich mit einem Paddelbrett 10 bis 15 Jahre, wenn nicht sogar ein Leben lang, Spaß in der Natur haben. Und das möchte ich mit anderen Komponenten eben auch noch schaffen. Nur weil ich eben so klein bin, ja, braucht das einfach Zeit und ich muss mich darauf konzentrieren und ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich habe zum Beispiel in meinem Shop, habe ich dir, glaube ich, auch eingegeben, einen Müll- und Ankersack. Hast du? So, das ist einfach ein ganz normaler Jutebeutel. Den kannst du als Ankersack, wenn du zum Beispiel Yoga oder Fitness da machen willst oder du willst einfach nur auf dem Brett entschleunigen, packst eine Leine, packst ein bisschen Sand oder Steine rein, schmeißt ins Wasser, hast einen Anker. Nutzt ihn nicht als Anker, hast ihn trotzdem dabei. Und wenn du irgendwo im Gewässer Müll findest, dann nimmst du den und packst den in deinen Sack und sobald du wieder an Land bist, packst du es einfach oder entsorgst du es fachmännisch in den dementsprechenden Behältern. So. Und das sind so meine kleinen Ansätze, wo ich was tun kann irgendwie. Ne?
Ja, und so sollte es ja auch sein. Jeder vor
Genau.
seiner Haustür, in Anführungsstrichen, ne?
Genau, richtig.
Weil dann würde es langfristig wirklich besser, ne? Und nicht
Genau.
umgekehrt immer nachlässiger werden.
Wenn jeder einfach mal ein bisschen um sich herum guckt und sagt, ah, was habe ich denn hier und was kann ich denn verändern und wo kann ich mich denn auch einbringen, bringt uns allen was.
Sehr schön.
Trotz alledem muss ich ja kein Hehl daraus machen. Also, wenn einer ein Paddelbrett haben möchte, sich interessiert, kann er sich natürlich über die bekannten Kanäle bei mir melden und er kriegt wirklich die persönliche Betreuung von mir. Es gibt
Yes.
keinen anderen bei Paddelbrett. Paddelbrett besteht nur aus einer Person, das bin ich.
Genau, sehr schön. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Christoph, ich bedanke mich bei dir. Ich finde es ganz toll, was du alles gemacht hast, wie du das alles gemacht hast und wie du dann auch irgendwo die Zukunft siehst und wie du dich da auch bemühen möchtest. Ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen dann, wahrscheinlich wieder im Sommer, ne?
Gehen wir mal von aus, ne?
Genau. Wünsche dir für heute erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du mit dabei warst heute. Alles Gute, auch ein weiterhin schönes 2024. Und dann würde ich sagen, mach es gut. Ahoi.
Ahoi. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ganz lieben Gruß. Danke, dass ich dabei sein darf.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Ja, Länge läuft und somit ist es heute etwas länger geworden. Aber manche Dinge, die zunächst nicht kompliziert erscheinen, haben doch einen komplexen, kreativen wie technischen Hintergrund, ne? Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern haben diese Einblicke in diese Technik dann auch gefallen. Meine Frau Petra und mir und vor allen Dingen auch unserer Hündin Ranja gefällt das beschauliche Dahingleiten über klare Gewässer. Denn es kommt immer mal wieder irgendwie zu kleinen Abenteuern, wenn wir vom Wasser aus mal was ganz Neues entdecken. Im Schilf oder unter der Uferböschung oder wie neulich in Griechenland da haben wir wirklich den Schiffswrack auf dem Meeresgrund entdeckt. Mich und weitere Infos zum Podcast könnt ihr bei Insta und natürlich Facebook entdecken und verfolgen. Einfach unter Landy und Leute. Und vielen Dank an all diejenigen, die meinen Podcast, wo immer es geht, liken und bewerten. Denn wie mir neulich eine internationale Podcast-Ranking-Agentur mitteilte, steht unser Laberfeuer-Podcast in Österreich auf Platz 145 in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Also auch meinen ganz speziellen Dank an meine Fans in Austria. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, dürft ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst auch gerne abonnieren. Zudem möchte ich euch bitten, schaut mal auf meiner Homepage www.landyundleute.com vorbei. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse hallo@landyundleute.com. Dort könnt ihr euch melden, wenn ihr bei mir im Podcast mal zu Gast sein wollt, um aus eurem Leben mit eurem Landy zu erzählen. Ne? Und zu guter Letzt bleibt mir wie immer nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, on-road, aber erst recht off-road, in meiner Hand bei Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landratte.